Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz. Hallo und schönen guten Abend zu der letzten Ausbruchssendung dieses Jahr 2020 am Sonntag, den 27. Dezember. Oder ihr hört uns in der Wiederholung am Montag, den 28. Dezember. Ihr hört Ausbruch, die Antirepressionswelle auf RDL 102,3 MHz oder im Livestream unter rdl.de. Zum Ende des Jahres haben wir für euch auch wieder eine Themensendung vorbereitet. Thema diesmal sind Beziehungen. Dazu haben wir mit Thomas ein Interview geführt zu Beziehungen mit geliebten Menschen außerhalb des Knastes, wie sich das gestaltet. Dann haben wir Carmen, die auch schon letztes Mal einen Beitrag für uns hatte, aus der Sicherungsverwahrung der Frauen in Schwäbisch Gmünd. Und auch sie erzählt nochmal ein bisschen was, wie sich Beziehungen im Knast verhalten. Und außerdem haben wir gefragt Thomas Walter. Er befindet sich seit den 90ern auf der Flucht. Ihm wird vorgeworfen, mit zwei weiteren Leuten versucht zu haben, in Berlin einen im Umbau befindlichen Knast versucht haben soll, in die Luft zu sprengen. Das Vergehen, die Herbeiführung einer Sprengung ist schon verjährt, aber die Verabredung dazu eben noch nicht. Und deswegen lebt er und seine zwei Freunde mit politischem Asyl zurzeit in Venezuela. Und mit ihm haben wir gesprochen, wie sich Beziehungen zu Menschen aufbauen lassen, während man auf der Flucht ist. Auch heute haben wir wieder eine Buchvorstellung für euch, nämlich das Buch Teilnahme verboten von der Mutter von Fabio. Fabio ist damals 2017 nach Hamburg gefahren, um gegen den Gipfel der 20 stärksten und größten Industrienationen zu protestieren und befand sich danach mehrere Monate in U-Haft. Und in dem Buch geht es darum, wie die Mutter diese Zeit auch empfunden hat. Jetzt erstmal ein bisschen Musik zum Warmwerden und dann geht es direkt los mit dem Interview von Thomas Meyer-Falk.
Um Nazis zu blockieren, was für sie eine Selbstverständlichkeit, um den Kampf nicht zu verlieren, entschlossen gegen Staatsgewalt auf der Route zu fahren, und dass ihnen gut weil da Vertrauen in die eigenen Ketten war. Das Faschopack war angetreten auf dem Bahnhofsplatz. Doch die Leute standen dicht an dicht und auf der Route brannte was. Und die Polen vorweg versuchten dann die Nazis loszuziehen. Da hat Sarah ihre Faust gehoben und hat ganz laut geschrien: Wir schaffen das, wir schaffen das und wir sind nicht alleine. Da gibt's eine ganze Menge Widerstand gegen diese Schweine. Wir brauchen zwar eine ganze Menge Kraft. Doch ich will die Nazis retten sehen und das hat auch schon mal geklappt. Und Sarahs Freundin Klaus stand in der ersten Reihe vorn.
Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ja, schönen guten Tag. Hier ruft Thomas Meyer-Falk aus der JVA Freiburg an.
Hallo Thomas, hier sind Conny und Emma. Du bist goldrichtig bei uns.
Hallo.
Wunderbar. Schön euch zu hören. Grüß euch.
Ja, ebenso. Cool, dass das klappt. Ja, wie ist es denn bei euch? Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was es für Neuigkeiten aus der JVA gibt? Gerade auch nochmal mit dem, hat ja in den Medien gehört, dass es jetzt irgendwie auch einen Corona-Fall in der JVA Freiburg gab und die Maßnahmen wieder auch innerhalb des Knastes so ein bisschen verschärft wurden. Vielleicht magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, was es da gerade so Neues gibt.
Ja, herzlichen Dank. Und zwar am 4. Dezember, Freitagabend gegen 17.30 Uhr kamen Bedienstete in der Sicherungsverwahrung und haben alle Hafträume zugeschlossen. Also normalerweise sind im Bereich der Sicherungsverwahrung aktuell die Hafträume bis 18.45 Uhr geöffnet. Und dann kam halt einfach ein Bediensteter und hat gemeint, es gäbe einen Generaleinschluss in der gesamten Anstalt. Das war die einzige Begründung. Knapp zwei Stunden später hat sich der Anstaltsleiter persönlich gemeldet und hat mitgeteilt, es hätte einen Corona-Fall im Bereich der Strafhaft gegeben, dessen Rückverfolgung gescheitert sei. Also man wisse auch nicht, wo er sich infiziert habe und deswegen würde die Gesamtanstalt bis auf Weiteres unter Verschluss genommen. Mhm. Sogenannter Klappenbetrieb würde angeordnet. Das bedeutete, dass dann in den Folgetagen die ganzen Maßnahmen dauerten bis Mittwoch, den 9. Dezember, abends 17.30 Uhr. Das bedeutete also Klappenbetrieb, dass die Luke, die in jeder Haftraumtüre vorhanden ist und die ja normalerweise geschlossen ist, morgens kurz aufgemacht wurde. Dann guckte der Beamte rein, nahm, wer hatte abzugeben, hatte Post mit, schloss die Klappe wieder und das war dann letztlich der Kontakt mit dem Personal noch einmal zum Mittagessen, um das Mittagessen reinzureichen, wer das Mittagessen haben wollte, ebenso mit dem Abendessen. So lief es am Samstag und Sonntag, das heißt, da verließ wirklich kein Insasse die Hafträume, das heißt, da war wirklich 24 Stunden am Tag der Haftraum geschlossen, kein Besuch, kein Hofgang, also wirklich den Haftraum nicht verlassen. Am Montag gab es dann wieder eine Durchsage des Anstaltsleiters gegen 11.45 Uhr, nicht des Anstaltsleiters, sondern des Anstaltsarztes. Er bat nochmal sehr um Verständnis für die Maßnahmen wegen des Corona-Falls und am späten Mittag um 13.30 Uhr, da hat dann sich der Anstaltsleiter nochmal persönlich gemeldet, hat versichert, dass man sehr bemüht sei, die Maßnahmen so kurz wie möglich aufrechtzuerhalten, hat mitgeteilt, dass ein sogenannter Diagnosetruck, der in der JVA Mannheim stationiert ist, hierher in die JVA Freiburg käme, um alle Insassen zu testen. Dieser Diagnosetruck wurde im Frühjahr dieses Jahres ins Leben gerufen, als die Corona-Pandemie auch begann, den Justizvollzug zu beeinträchtigen. Und dieser Diagnosetruck reist durch Baden-Württemberg von Anstalt zu Anstalt, wenn irgendwo ein Ausbruch ist, um Bedienstete und halt eben in dem Fall dann auch Insassen zu testen. Und diese Testung erfolgte dann tatsächlich am Folgetag, am Dienstag, den 8.12., okay. Schon früh morgens, also halbwegs früh morgens, so gegen 8 Uhr, begannen dann die Testungen. Das heißt, man diese Dame, die dann den Nasen-Mundabstrich nahm, ging von Haftraum zu Haftraum, also kurz Haftraumtüre auf, Mund-Nasen-Abstrich genommen, Türe wieder zu. Am Montag und Dienstag konnte man dann auch einmal kurz duschen. Das heißt, jeder Insasse wurde einzeln aus dem Haftraum gelassen für wenige Minuten, um zumindest der Körperpflege nachzugehen. Und ansonsten blieben halt wirklich die Hafträume geschlossen. Besuche und Hofgänge fanden nicht statt. Am Mittwoch, den 9.12. gab es gegen 17.30 Uhr wieder eine Durchsage des Anschlussleiters. Er bestätigte, dass sich keine weiteren Corona-Fälle ereignet hätten. Also es wurde nichts aufgedeckt im Rahmen der ganzen Testung, die die Universität Mannheim dann ausgeführt hatte. Also die Tests wurden nach Mannheim gebracht und dort von der Universität ausgewertet. Und es würde dann auch wieder Normalbetrieb erfolgen ab dem Folgetag. Und wenige Minuten nach der Durchsage des Anschlussleiters hat man dann wohl auch, um die Gesamtsituation nochmal zu entspannen, die Hafträume alle geöffnet, sodass man wenigstens noch für eine Stunde ungefähr sich auf dem Stockwerk bewegen und mit anderen Insassen wieder sprechen konnte. Und das war so die Corona-Geschichte. Die Badische Zeitung hat am 8.12. das Thema aufgegriffen, hat da auch kurz drüber berichtet. Allerdings, wie so oft leider, nur ausschließlich aus Sicht des Anschlussleiters. Und was halt eben im Rahmen auch der BZ-Berichterstattung nicht zum Tragen kam, was es halt eben bedeutete, diese Quarantäne, dass halt eben die gesamten Insassen für 5 Tage letztlich in ihren Hafträumen weggeschlossen wurden. Letztlich ist es natürlich auch vergleichbar mit Menschen, die draußen in Quarantäne sitzen. Die müssen dann auch in ihren Wohnungen bleiben. Allerdings mit dem Unterschied, dass ein Großteil der Menschen draußen halt über moderne Kommunikationsmittel verfügt, Internet, Smartphone und was weiß ich noch alles. Das haben wir halt hier im Bereich des Justizvollzuges nicht zugänglich. Wir im Bereich der Sicherungsverwahrung haben zumindest Haftraumtelefonie. Das heißt, in unseren Hafträumen sind Telefonapparate installiert. Das fehlt selbstverständlich komplett im Bereich der Strafhaft und der Untersuchungshaft. Allerdings hat der Anstaltsleiter wohl Anfang der Woche dann auch zugesichert, dass einzelne Insassen dann durchaus auch mal fürs Telefonieren aus den Hafträumen dann geholt werden. Ob dem so war, das kann ich aufgrund der Trennung von der Sicherungsverwahrung zur Strafhaft nicht selber nachprüfen. Aber es ist natürlich für die Insassen sehr belastend gewesen, 5 Tage einfach weggeschlossen zu werden, ohne irgendeine konkrete Information auch. außer der Durchsage des Anschlussleiters. Das ist ja schon bedenklich genug, wenn die ganzen Insassen wenigstens die Sprache verstehen würden. So ist es im Fall der Sicherungsverwahrung, aber wir haben ja hunderte Insassen im Bereich der Untersuchungs- und Strafhaft, die aus anderen Ländern kommen und die der deutschen Sprache halt eben nicht so mächtig sind. Das heißt, es wäre in dem Fall auch noch zu kritisieren, dass keine Durchsagen in gängigen Sprachen wie Türkisch, Arabisch, Spanisch erfolgt sind. Und für die Insassen, die halt eben die deutsche Sprache nicht so gut verstehen, und das ist halt eben ein großer Teil der Insassen, die standen natürlich dann da und wussten nicht, was ihnen geschah.
Okay, also harte Tage hinter euch habt ihr in der JVA gehabt. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Thomas, dass du dann auch die Perspektive von innen, die Perspektive der Gefangenen hier nochmal deutlich gemacht hast, die es genau nicht in die BZ geschafft hat, aber zu Radio Dreieckland. Ich hoffe, es hören viele Leute. Genau, gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, bevor wir zu unserem Interviewthema? Da hatten wir uns ja überlegt, dass wir heute gerne mit dir über das Thema soziale Beziehungen, Beziehungen sprechen möchten. Gibt es vielleicht davor noch ein anderes Thema, was dir gerade wichtig ist anzusprechen? Sonst irgendwas, was passiert ist, also was es Neues gibt?
Also ein letzter Punkt noch zu dem Thema Corona. Es gab jetzt gestern einen Aussagen wieder vom Anschlussleiter für den Bereich hier der Sicherungsverwahrung, dass wegen des allgemeinen Lockdowns vor den Gefängnismauern ab dem heutigen Tag sämtliche therapeutischen Maßnahmen, Einzeltherapien, Gruppentherapien, Stationsversammlungen, das Verlassen der Anstalt im Rahmen von sogenannten therapeutischen Begleitausgängen vorübergehend ausgesetzt seien, bis offenbar kommendes Jahr dann eben neue Maßnahmen getroffen werden.
Okay, also auch eine triste Zeit, die euch dann noch bevorsteht.
Ja, aber Gefängnis ist prinzipiell trist, aber
ja.
Das ist ein anderer Punkt. Ja, sollen wir zu dem Thema Beziehungen kommen? Was ist denn da, was wären da so deine Idee oder Fragen erstmal?
Genau, also zuerst hatten wir uns überlegt, wir hatten jetzt über das Thema Corona gesprochen und du hast ja auch erwähnt, dass Besuche gerade nicht möglich sind. Welche Auswirkungen haben denn diese Maßnahmen, die es jetzt innerhalb der JVA gibt, auch auf dieses Thema soziale Beziehungen nach außen? Welche Möglichkeiten hast du da, habt ihr da gerade den Kontakt zu halten, Beziehungen zu pflegen? Wie gestaltet sich das gerade?
Für den Bereich der Sicherungsverwahrung, um damit kurz anzufangen, wie gesagt, wir haben die Haftraumtelefonie, aber im Bereich der Besuche haben wir, abgesehen davon, dass wir halt ein paar Stunden mehr Besuche haben, theoretisch 10 Stunden Besuche, im Bereich der Strafhaft ist es 1 Stunde Besuch, unterscheiden sich da bis auf die Dauer die Modalitäten eigentlich nicht. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die Besuchsmodalitäten auch verändert. Im Bereich der Strafhaft gab es früher einen, oder den Raum gibt es natürlich immer noch, da waren 6 oder 7 Tische drin. Da saßen dann 3 bis 4 Leute an einem Tisch. Also da kamen dann in so einem kleinen Raum relativ viele Menschen zusammen. Das wurde jetzt komplett zusammengestrichen. Da dürfen maximal, glaube ich, 2 oder 3 Menschen noch in diesem Raum sein, mit einer großen Trennscheibe zwischen sich aus Plastik, müssen den Mundschutz tragen, permanent. Deswegen ist ein Teil der Insassen umgestiegen auf die Möglichkeit des Skypens. Das hat das Justizministerium im Zuge der Pandemie vor einigen Monaten in Gesamt-Baden-Württemberg in den Haftanstalten eingeführt. Also wenn die Corona-Pandemie irgendeinen positiven Nebeneffekt hatte, dann ist es der Vorstoß in das 21. Jahrhundert für den Justizvollzug im Bereich des Skypens.
Mhm.
Das nutzen tatsächlich viele Gefangene. Gerade vor ein paar Tagen hatte ich nochmal Gelegenheit, mit dem Besuchsbeamten zu sprechen. Der hat gemeint, was natürlich besonders bedrückend sei, dass so gut wie keine Kinder mehr kommen. Für inhaftierte Väter, Onkel oder so. Und für natürlich ganz besonders noch mehr natürlich für die betroffenen Kinder. War es halt immer eine gute Gelegenheit, also vor der Pandemie, halt eben die ganzen Kinder zu sehen, sie in den Arm zu nehmen. Es wurde dann auch entsprechendes Spielzeug für die Kinder vorrätig gehalten. Und aufgrund des absoluten Kontakt- und Berührungsverbotes im Zuge der Pandemie wurden dann auch spezielle Trennscheiben eingeführt, also die auch die kleinen Kinder dann nicht mehr überwinden konnten. Und normalerweise ist ein Kind, das rennt ja dann auf den Papa, auf den Onkel oder wen auch immer auch zu und will sie in den Arm nehmen. Und der Bedienstete hat gemeint, also nachdem diese Scheiben da eingeführt wurden, nahmen die Kontakte noch mehr ab und jetzt kommen eigentlich so gut wie keine Kinder mehr. Und das ist natürlich für die Kinder besonders verheerend, das ist für die Partnerinnen, aber auch für die Mütter und für die Väter und für die Freunde und Bekannten natürlich besonders verheerend, wenn auch gar kein Körperkontakt mehr eigentlich möglich ist. Mhm. Ich meine, draußen vor den Mauern gibt es natürlich auch bestimmte Distanzregeln, die eingehalten werden sollten, aber in der Praxis natürlich dann ja halt eben auch entsprechend kreativ ausgelegt werden. Das heißt, wir haben diesen Aspekt, dass die Besuche reduziert wurden auch. Das heißt, den Insassen steht es auch nur noch eine Stunde Besuch im Bereich der Strafhaft zu. Das ist das gesetzlich vorgesehene Minimum in Baden-Württemberg. Vor der Pandemie wurden durchaus 3, 4 oder 5 Stunden Besuch im Monat genehmigt, je nach Kapazität. Im Bereich der Besuchsabteilung, hier im Bereich der Sicherungsverwahrung hatten wir ja oder haben ein gesetzliches Minimum von 10 Stunden Besuch im Monat. Ich hatte in guten Monaten auch mal 15 oder 20 Stunden Besuch, auch je nach Raumkapazität der Besuchsabteilung. Und ich selber, ich verzichte aktuell auf Besuche, weil ich möchte auch Menschen nicht zumuten. Also jetzt sowieso nicht, jetzt geht's ja nicht wegen den weiteren verschärften Lockdown-Maßnahmen, aber auch im Vorfeld nicht. Also so knapp 2 Monate habe ich auch auf Besuche verzichtet. Jetzt bin ich natürlich etwas anders gestrickt vielleicht. Ich habe Telefon, ich habe die Briefe. Aber für die Menschen, die natürlich Schwierigkeiten haben, zum Beispiel sich brieflich auszudrücken, die im Bereich der Strafhaft nicht die Möglichkeiten haben zu telefonieren, was ja auch durchaus ein Kostenfaktor ist. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung können wir angerufen werden. Das reduziert einfach den Kostenaufwand für die Insassen. Das geht im Bereich der Strafhaft nicht, weil dort hängen die Apparate auf den Fluren. Das heißt, der Insasse muss dann halt eben die Telefonkosten bezahlen. Das heißt, da sind die Insassen dann reduziert letztlich auf die Telefonkontakte. Wenn Menschen können natürlich Briefe schreiben, wie gesagt, aber wenn ein Großteil der Insassen Leserechtschreibschwäche hat, und das ist halt leider so, oder sie kommen aus verschiedenen Staaten der Welt, dann ist es halt mit dem Briefkontakt nicht so weit her. Das heißt, die Möglichkeiten, wichtige Beziehungen zu pflegen, Partnerschaften zu pflegen, familiäre Beziehungen zu pflegen, werden durch die Corona-Maßnahmen erheblich beeinträchtigt. Sie sind ohne Corona schon ziemlich schwer zu pflegen. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, was Gefängnis bedeutet überhaupt für Beziehungsgestaltung. Und während der Corona-Phase natürlich noch viel mehr. Ja. Während draußen, wie gesagt, die Menschen aufs Internet auch ausweichen können, fällt das hier bis auf die Möglichkeit des Skypens völlig flach. Und das Skypen ist halt eben auch ganz, ganz streng gebunden an die entsprechenden Vorgaben der Justizvollzugsanstalt. Man muss einen konkreten Termin ausmachen, also eine konkrete Uhrzeit. Zu der Uhrzeit muss dann auch alles klappen. Das heißt, die entsprechende Person muss dann halt eben auch an ihrem Computer sitzen. Und so diese Spontanität der Beziehung fällt da völlig weg.
Mhm. Du hattest das Thema Kinder angesprochen, das Thema Familie. Was wäre denn so dein Eindruck, wie viel Knast halten Familien aus? Wie wirkt sich so eine Gefangenschaft, dieses Weggesperrtsein über mehrere Jahre auf die Beziehung zur eigenen Familie, zur Herkunftsfamilie oder auch zu Freunden aus? Was wäre da so deine Einschätzung? Spielt da auch beispielsweise die Haftdauer eine besondere Rolle oder auch der Ort, an dem man in Haft ist?
Also zum Themenbereich familiäre Beziehungen muss noch vorausgeschickt werden, dass ein nennenswerter Teil der Insassinnen und Insassen, ja bundesweit, also das gilt ja nicht nur für die JVA Freiburg, sondern das gilt eigentlich letztlich für jedes Gefängnis, aus sogenannten Broken Home Konstellationen kommen, also aus oft sehr biografisch sehr problematischen Familienverhältnissen. Da haben wir Gewalterfahrung, psychische Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt. So dass ein Großteil der Insassen auch da ganz schwierige familiäre Beziehungen hat, auch dann mitunter ist vielleicht sogar gar nicht vermisst, wenn kein Kontakt zur Familie besteht, wo dann also eher der Freundesbekanntenkreis oder auch eben eine Lebenspartnerin oder ein Lebenspartner ein viel höheres Gewicht bekommt in der Beziehungsgestaltung. Also ich möchte jetzt nicht, weil es eben Weihnachten ist, dann auf diese Familie so sehr abheben.
Ja.
Die Beziehungen werden natürlich auf eine extrem harte Probe gestellt. Ein Großteil der Beziehungen endet halt eben dann auch in Scheidungen. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr lebhaft. Ich habe hier in der Justizvollzugsanstalt vor wenigen Jahren den Abiturkurs besucht und ein sehr freundlicher Mitschüler von mir, der 15 Jahre oder 20 Jahre jünger ist als ich, der hat in dieser Zeit seine Freundin, mit der er auch schon vor der Haft eine Beziehung hatte, dann verloren, weil sie einfach die lange Haftzeit, er hatte 6 Jahre zu verbüßen, nicht mehr tragen konnte. Und er hat wirklich monatelang körperlich, also psychisch und körperlich richtig gelitten. Und ich bin froh, dass er sich nichts angetan hat, aber sowas ist natürlich dann existenziell belastend. Natürlich verlassen auch draußen Partnerinnen und Partner sich gegenseitig. Allerdings hat man dort halt eben dann die Möglichkeit, sich vielleicht im Freundeskreis aufgefangen und aufgehoben zu fühlen. Und das ist durch die Vereinzelung in einer Haftanstalt einfach natürlich auch situationsbedingt gar nicht leistbar. Wenn Insassen also schon vor der Inhaftierung eine Partnerschaft hatten, dann ist einfach durch die Inhaftierung klar, der einfach einer extrem großen Belastung ausgesetzt. Der Insasse hier lebt ja monogam, weil er keine Möglichkeit hat, sich eigentlich, wenn er heterosexuell ist, sich anders zu orientieren. Die Frau draußen muss letztlich alles stemmen, oder der Partner draußen. Sie hat dann mitunter, wenn ein Kind da ist, nicht nur das Kind zu versorgen, sondern muss plötzlich auch noch die ganzen Nöte des Gefangenen aushalten. Und das halten viele Beziehungen dann nicht aus und enden dann halt eben in der Scheidung. Und wenn Gefangene früher eine Beziehung hatten, da sind mir im Laufe der Jahre auch immer viele begegnet, dann sind sie schon froh, wenn sie im Verlauf der ganzen Jahre den Kontakt zu Kindern halten können. Das ist allerdings auch wieder sehr schwierig, weil manche Jugendämter da dann auch ihr Veto einlegen oder versuchen, der Kindsmutter nahezulegen, den Kontakt zu beenden, weil es halt eben, und das ist tatsächlich leider natürlich auch Realität, für das Kind im sozialen Kontext auch schwierig sein kann, wenn dann ruchbar wird, dass der Papa im Gefängnis sitzt. Das ist halt heutzutage nach wie vor ein soziales Stigma. Das Kind wird dann gehänselt an der Schule, wird vielleicht auch ausgegrenzt. Und das bringt natürlich dann auch die inhaftierten Väter in einen Gewissenskonflikt. Wenn sie zum Wohle ihres Kindes auf den Kontakt verzichten sollen, dann bricht ihnen das natürlich auch das Herz, auch ganz verständlich. Prinzipiell sind einfach die Möglichkeiten, Kontakte von der Haft aus mit Menschen außerhalb der Haftanstalten zu pflegen, extrem eingeschränkt. Vollzugsanstalten lernen ja auch im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen dazu. Insofern gibt es in immer mehr Haftanstalten Mütter-Kind- oder Vater-Kind-Projekte. Das heißt, es gibt dann bestimmte Nachmittage. Hier in Freiburg war das vor der Pandemie, ich glaube einmal im Monat, die Möglichkeit oder einmal im Quartal. Das weiß ich nicht so genau, ich bin selber kein Vater, aber ich habe es von anderen Insassen erzählt bekommen. Die Möglichkeit, sich in einem größeren Raum gemeinschaftlich zu treffen. Das heißt, da kommen dann die ganzen Kinder, die inhaftierten Väter zusammen unter einer gewissen Aufsicht auch von der Anstalt, logischerweise, wir sind ja eine Haftanstalt, um dann halt eben viel freier miteinander umzugehen, als es halt eben in diesem Zwangskontext des normalen Regelbesuchs stattfindet. Und das ist nicht nur, oder da steht nicht im Fokus eigentlich das Wohlfühlen des inhaftierten Vaters oder der inhaftierten Mutter, wenn es in einer Frauenhaftanstalt ist, sondern da geht es zum Glück einfach um das Kind, weil das Kind nimmt natürlich auch Schaden, wenn es den Kontakt zu einem Elternteil auf lange Sicht halt eben nicht pflegen kann. Das ist also so eine Möglichkeit, versuchen, da die Beziehung einerseits zu stärken und aber auch Schäden letztlich auf allen Seiten ein bisschen zu minimieren. Ja. Aber am Ende, wir sind in einem Gefängnis, ist ein Großteil scheitert.
Ja, ihr habt gerade Thomas Meyer-Falk gehört, der eben regelmäßig aus der Sicherungsverwahrung hier in Freiburg bei uns in der Sendung berichtet über, was passiert da gerade hinter den Gittern. Und wir suchen uns immer auch ein Thema mit ihm raus, über das wir dann näher mit ihm diskutieren. Jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann hören wir Carmen, die eben in der Sicherungsverwahrung für Frauen als einzigste Frau hier in Baden-Württemberg sitzt. We'll be right back.
durch die Corona-Pandemie gab und gibt es hier seit Mitte März 2020 einige Einschränkungen. Darunter wurden erst Besuche ganz gestrichen. Mittlerweile gibt es seit Ende August 2020 wieder einmal im Monat für eine Stunde Besuchsgelegenheit und dreimal je für 20 Minuten pro Monat die Gelegenheit zu skypen. Die Einschränkung traf und trifft ganz besondere Frauen hier, die draußen Kinder haben und schon seit Monaten ihr Kind, ihre Kinder nicht mehr gesehen, mit ihnen Zeit verbringen könnten, nicht in die Arme nehmen, kein körperliches Kontakt mehr hatten. Und telefonieren oder skypen kann nicht diese Nähe ersetzen.
Und die jetzige Besuchsregelung lautet so, dass ein Erwachsener und ein Kind über 14 Jahren zu Besuch kommen dürfen. Jetzt wurde das über 14 Jahre auf unter 14 Jahre geändert. Nur jeglichen Körperkontakt ist nicht erlaubt. Verstößt man dagegen, wird der Besuch sofort abgebrochen. Die Gefangene erhält eine Disziplinarstrafe. 14-tägige Quarantäne ist angesagt und jeder weitere Besuch findet nur noch über Trennscheibe statt. Trennscheibe ist, wo die Gefangene in einem Raum sitzt, der Besuch in einem anderen Raum, getrennt durch eine große Glasscheibe. Was ist, wenn eine Gefangene mehr als nur ein Kind hat? Kommt das eine Kind dann den einen Monat, das andere Kind dann den nächsten Monat? Was ist, wenn eine Gefangene eine große Familie und einen großen Bekanntenkreis hat, aber nur ein Erwachsener pro Monat zu Besuch kommen darf? Im Gefängnis viel Zeit mit ihren Nächsten zu verbringen, ist durch die Einschränkungen so gut wie nicht möglich und kann psychisch belasten.
Ja, ihr habt gerade eingesprochen von uns gehört, den Bericht von Carmen aus der Frauen-SV in Schwäbisch Gmünd.
Die ich so noch nie hatte. Morgen bin ich sicher dankbar für die Antwort auf meine Frage. Ey, ich will Luxus für alle. Und wenn ich dann Sabotage will, dass wir leiden unter eine Nächte und nicht nur Twitcher blasen. Für das Service-Dienst ist das nicht drin, also frag mich auch nicht, was ich will. Bin im Bild, wenn du das nicht will und Schuldschiff wie jede Maske. Fällt mal nicht, aber liest den Code. Fliegen unter dem Radar wie das Flüchtlingsboot. Alle sind durchsichtig und transparent wie aus Glas. Außer die Politik und Pakte mit Grenzschutz und der Wirtschaft. Ritter wachsen und das habt ihr dann in Saft. Wir bleiben kriminell. Die Stärke der Augen der Macht.
So, wir sprechen heute mit Thomas Walter per Telefon zugeschaltet aus Venezuela. Thomas Walter ist seit 1995 auf der Flucht, weil er wegen mutmaßlichen Versuchs, den Bau eines Abschiebegefängnisses zu verhindern, von den deutschen Ermittlungsbehörden als vermeintlicher linksradikaler Terrorist verfolgt wird. Mittlerweile nach vielen Jahren auf der Flucht und im Untergrund unter dem Radar der Ermittlungsbehörden lebt Thomas Walter im Asyl in Venezuela. Eine Rückkehr nach Deutschland, ohne dass da der Knast droht, ist erst 2035 möglich, wenn die vorgeworfene Tat verjährt ist. Wir haben ja in dieser Ausbruchssendung das Thema Beziehung und wollen auch gerne mit Thomas über dieses Thema sprechen, darüber, welche Auswirkungen oder Wechselwirkungen die Flucht und das Leben im Untergrund auf soziale Beziehungen beispielsweise zu Familie und Freunden hatte und auch immer noch hat. Hallo Thomas, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen können.
Ja, nun. Hallo, aus.
Ah, ja.
Ja, hallo.
Hallo.
Schön, ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Schießt los, ja.
Ja, nun, du musstest vor 25 Jahren, als die Fahndung eingeleitet wurde, sehr überstürzt abtauchen und das alte Leben hinter dich lassen. Vermutlich war der Kontakt zu deinem Umfeld auch nicht mehr so ohne weiteres möglich. Kannst du uns erzählen, wie das für dich damals vor 15 Jahren war, 25 Jahren war, meine ich, wie sich der Schritt in der Untergrund auf deine damalige soziale Beziehung ausgewirkt hat?
Ja, das war natürlich schlimm. Also du rechnest natürlich nicht damit und dann von einem Tag auf den anderen brichst du alles ab. Das ist natürlich ein Unding an sich. Wir haben es damals zum Glück geschafft. Wir hatten ganz gute Strukturen, muss ich heute mal sagen. Also wir haben es damals geschafft, noch monatelang, wir haben es in der Nähe erstmal aufgehalten, in der Nähe von Deutschland, und haben es noch hingekriegt, monatelang noch Besuche zu organisieren, abgesichert, damit wir uns sozusagen verabschieden konnten. Das war uns ganz wichtig. Also Besuche einerseits, um unsere neue Zukunft zu organisieren, aber auch andererseits, dass Leute, die uns nahestanden, uns nochmal besuchen konnten und mal Abschied nehmen konnte. Wir hatten damals eben relativ gute Organisationsstrukturen, wo man sowas sicher hinkriegen konnte, dass man sicher sein konnte, dass die Leute, die einen besuchen, eben keine Polizei im Schlepptau haben. Das war fast schon wissenschaftlich organisiert und hat ganz gut funktioniert. Und so konnten wir selbst Familienmitglieder noch sehen, obwohl die permanent überwacht wurden. Das hat man damals, wie gesagt, hingekriegt. Von daher war der Schnitt war natürlich brutal, aber wir hatten auch noch die Möglichkeit, sozusagen in ganz wichtigen Fällen noch Sachen abzuklären, uns zu verabschieden und neue Kontakte auszumachen. Wir haben dann ein Postsystem uns überlegt, wie wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte dann wurden daraus uns nach wie vor schriftlich in Verbindung bleiben können, ohne dass das irgendwie mitgelesen wird von den Fahndern.
Okay, das heißt, es gab dann gar nicht so diesen ganz definitiven, endgültigen Kontaktabbruch, sondern ihr hattet noch weiterhin Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben?
Ja, genau.
Okay. Ja, dann auf der Flucht vor der Justiz hast du bestimmt auch viele neue, nette Leute kennengelernt. Uns würde mal auch interessieren, wie das dann war. Hatte man da eine andere Identität und musste dann quasi was was von sich preisgeben, was man eigentlich gar nicht ist? Oder wie kann man sich das so vorstellen? Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten oder besondere Herausforderungen im Hinblick auf soziale Beziehungen auf der Flucht und im Untergrund?
Ja, also generell kannst du natürlich, wenn du abgetaucht bist, kannst du nicht allen Leuten erzählen, wer du bist, sonst bist du schnell aufgeflogen, das ist klar. Mhm. Das heißt, grundsätzlich läufst du mit irgendeiner ausgedachten Legende in der Gegend rum und erzählst niemand deine wahre Geschichte. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen. Du kommst in irgendein fremdes Land oder einen fremden Ort, kommst du ja wahrscheinlich nicht ohne Kontakte. Das heißt, du kennst erstmal welche. Und dann kennen die wieder welche und nach einer Weile, weil der Kontakt enger wird, entschließt man sich dann doch, die einzuweihen. Also es gab über die Jahre immer Leute, die ins Vertrauen gezogen wurden, die unsere Geschichte kannten. Und ich könnte so ganz pauschal, könnte ich auch mal sagen, da, wo dieses Wissen nicht bestand, also wo Leute sozusagen nur unsere Legende kannten, die falsche Geschichte, da entstanden auch keine richtigen Beziehungen. Das ist irgendwie, das geht gar nicht so richtig, wenn du dich verstellen musst. Also das hat irgendwie keinen Bestand. Also das ging tatsächlich nur, entweder ist was sehr Heftiges passiert, emotional, und du hast dann ziemlich schnell dich entschlossen, dich zu outen, was natürlich ein Risiko ist, ne? Mhm. Oder es entstand gar keine richtige Beziehung zu Leuten, die es nicht wussten. Das kann ich eigentlich so pauschal über die Jahre sagen.
Mhm. Okay, ja, spannend.
Und 2015 habt ihr dann Asyl bekommen in Venezuela. Was für eine Wirkung hat das dann auf deine Beziehung gehabt? Das war wahrscheinlich eine Erleichterung.
Ah ja, das war der Wahnsinn nach der ganzen Zeit. Also ich meine, vielleicht sind ja Leute auch unterschiedlich. Bei uns dreien war das auch unterschiedlich. Bei mir ist die Familie ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bin echt ein Familienmensch. Und dass ich die damals nicht mehr sehen konnte, weil natürlich die Familie für die Fahndungsbehörden der erste Ansatz sind, um auf jemanden zu kommen. Und tatsächlich hat die Familie auch immer Fehler gemacht und hat Spuren gelegt und so weiter. Also das war einfach ein Ding, das ging nicht mit der Familie. Und das hat mir total gefehlt. Und als ich dann vor ein paar Jahren wieder sozusagen legal, nicht legal, aber wenigstens da doch schon hier legal war, dann war natürlich sofort der Kontakt da. Und meine Mutter hat mich besucht und die Geschwister haben mich besucht. Und also das war wirklich spannend, weil es war, als wäre die Zeit überhaupt nicht, als wäre die Zeit stehen geblieben. Also da war alles gerade wie vorher. Wir haben angeknüpft. Ich wusste immer, ich kann mich auf die verlassen. Die verurteilen mich auch nicht wegen meiner Politik oder wegen meinen Einstellungen. Und ich akzeptiere ihr Leben, was ganz anders ist als meines. Also da gab es überhaupt gar keinen Bruch. Wir haben einfach so angeknüpft, als wäre nichts passiert. Was viel anstrengender war oder auch immer noch ist irgendwie, waren die Beziehungen zu früheren Genossen, also Leute oder Genossinnen und Genossen, Leute, mit denen man über eine Szene, Politik oder andere Sachen so verknüpft war. Da haben sich doch die Leute ganz schön geändert. Ich habe mich geändert, wir haben uns geändert und ganz viel hat da nicht mehr zusammengepasst. Ich habe mich da die ganzen Jahre immer ziemlich dran festgeklammert, fast schon an diese Vorstellung, dass ich Teil einer Bewegung bin. Da werde ich jetzt rausgerissen, aber das ist nicht aus freien Stücken und sowohl die Bewegung als auch ich bewahren das einfach in einem stillen Kämmerlein des Herzens, bewahren wir diese Enge, diese Nähe, bewahren wir einfach auf und tun so, als wäre nichts. Und das hat aber so nicht funktioniert, als wir uns dann irgendwann wieder getroffen haben, weil dann natürlich nach 2015 viele Leute hierher kamen zu Besuch. Da gingen viele Sachen, konnte man gar nicht mehr so anknüpfen, wie man sich erwünscht hätte. Also da war eigentlich der Bruch größer als mit der Familie. Ja.
Okay, spannend. Gibt es noch irgendwas so von deiner Seite, was wir jetzt nicht gefragt haben, was du noch spannend fändest unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Themensendung, in der es ja um Repression und Aktivismus geht, gerne mitgeben möchtest von deinen Erfahrungen, die du so im Laufe deines Lebens oder im Laufe auch deiner Flucht- und Untergrunderfahrung gesammelt hast?
Naja, so ganz allgemein könnte ich auf den Weg geben, oder was mir so ein bisschen am Herzen liegt, ist diese, ja jetzt nicht sehr häufig vorkommende, aber halt doch immer wieder mal passiert ist, Situation von Illegalität, dass Leute abtauchen, aus dem Leben verschwinden, das irgendwie ein bisschen offensiver anzugehen. Also ich denke, da könnte man viel mehr machen, als die Leute im Allgemeinen tun. Man hat so eine Angst, Fehler zu machen und denkt dann, die Polizei weiß eh alles und spricht dann den Namen der Leute nicht mehr aus und verdrängt die so teilweise aus dem Denken auch. Und das ist irgendwie falsch, das finde ich nicht richtig. Also die Leute sind da, sie sind zwar nicht physisch greifbar, aber natürlich sind sie noch vorhanden irgendwo. Und da kann man viel mehr machen, als einfach nur die Leute ausklammern. Man kann versuchen, Kommunikationen herzustellen, man kann ein kleines Beispiel. Vor ein paar Jahren hat uns ein Video erreicht über verdeckte Wege. Da sind Leute einfach mit einer Kamera auf dem Kopf, sind die durch Kreuzberg gelaufen und haben unsere ganzen alten Straßen, wo wir früher gelebt, geliebt, gekämpft und alles haben die einfach gefilmt. Sowas. So Sachen sind so dermaßen wichtig für einen, weil man so an den alten Sachen natürlich hängt, weil du wirst da rausgerissen und gehst nicht freiwillig weg, ne? Und also so kleine emotionale Flash, die sind total wichtig, wenn man weg ist. Also mein Aufruf, Leute, lasst euch von den Bullen nicht die Leute aus eurem Herzen rausschneiden. Die Leute sind nach wie vor da und die Bullen haben kein Recht, unser Leben so dermaßen zu beeinflussen, wie sie es tun. Das wäre so mein Aufruf.
Ganz herzlichen Dank für diesen Aufruf.
Ja, danke schön.
Und auf jeden Fall auch ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Vielleicht gibt es ja in Zukunft auch nochmal die Möglichkeit, wenn du Lust hast und bereit bist, auch nochmal über ein anderes Thema mit uns zu sprechen und das mit den Zuhörerinnen und Zuhörern hier bei Radio Dreieckland zu teilen. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Und noch eine Frage, hast du zufällig ein GEMA-freies Musikwunsch für unsere Sendung?
Ein Musikwunsch?
Ja, GEMA-frei.
Und deine Musik oder irgendeine Musik?
Ja,
irgendeine.
Irgendeine. Leg was von Tonsteine Scherben auf, der Turm stürzt ein zum Beispiel.
Perfekt.
Okay.
Okay. Ich will euch heute das Buch Teilnahme verboten, G20 Protest und der Prozess von Fabio V. von Jamila Baroni vorstellen. Es ist erschienen im August 2020 im Unrast Verlag. Aus dem Italienischen übersetzt von Klaus-Peter Arnold. Dieses Buch handelt vom Prozess gegen Fabio V., einen 18-jährigen Menschen aus Feltre in Italien, der 2017 nach Hamburg fährt, um dort gegen den G20-Gipfel zu demonstrieren. Er wird verhaftet und monatelang im Gefängnis festgehalten. Es handelt von den bürokratischen Hürden und der gnadenlosen Justiz, die an Fabio ein Exempel statuieren wollte, stellvertretend für alle, die es gewagt hatten, nach Hamburg anzureisen, um gegen den Gipfel zu demonstrieren. Das Buch ist in tagebuchartigem Format geschrieben, ein Bericht und die Rekonstruktion eines juristischen Falls. Jamila Baroni hatte gute Gründe, dieses Buch zu schreiben, nachdem sie feststellen musste, dass die absurde Geschichte ihres Sohnes Fabio sich im Laufe der Monate von einem abschreckenden zu einem paradigmatischen Fall entwickelte. Auch wenn die Autorin persönlich fest mit der Thematik des Buches verwoben ist, legt sie es bei der Beschreibung des Geschehens nie darauf an, Mitleid beim Leser zu erwecken. Sie stellt in zeitlicher Abfolge Gerichtsdokumente und Schriftsätze der Richter vor. Sie erklärt, sammelt und schreibt schließlich ein Buch, das am Ende zu einer Reportage über den Fall ihres Sohnes wird. Auf der Erzählebene wird distanziert berichtet, auf der anderen wird das Geschehen aus intimer Nähe geschildert. So wird das Werk für die aufmerksamen LeserInnen zu einem seltenen, zu einem politischen Roman. Zitiert aus dem Vorwort von Christian Raimo in der italienischen Ausgabe. Die Handlung. Fabio wurde am Rondenberg, nachdem die Demonstration nach kürzester Zeit massiv von der Polizei angegriffen wurde, verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Seine Mutter Jamila erfährt nach Mitteilungen aus der Presse in Italien von der Verhaftung ihres Sohnes. Alle versuchten mich zu beruhigen und erklärten mir, man würde ihn am Abend wieder freilassen, spätestens am nächsten Tag, am Sonntag nach dem Ende der Demonstration. Dann gäbe es keinen Grund mehr, ihn festzuhalten. Es handele sich nur um das Übliche, nichts Besonderes. Damit beginnt ihr Bericht über die bürokratischen Hürden und die Justiz, über den konkreten Fall ihres Sohnes, wie schwer es ist, von außen in Kontakt mit Fabio zu treten und wie es ist, gegen eine bürokratische Machtstruktur anzukämpfen. Ich erhielt die Bestätigung, dass ich ihn im Gefängnis besuchen durfte. Fabio saß seit 10 Tagen in Untersuchungshaft. Es war der 17. Juli und ich flog zum ersten Mal nach Hamburg. Ich ahnte ja nicht, wie viel Zeit ich in dieser Stadt verbringen sollte. Während ich am Flughafen von Venedig auf den Abflug wartete, rief mich das Konsulat an und teilte mir mit, es sehe so aus, als würde Fabio entlassen. Seit 10 Tagen sah es so aus, als würde man ihn entlassen. Ich begann vorsichtig zu werden. Gabriele Heinecke, die Rechtsanwältin, strahlte Sicherheit und Zuversicht aus. Ich fühlte mich wie in einer Prüfungssituation. Sie legte Berufung gegen die Entscheidung des Amtsgerichts ein, mit der Haftbefehl bestätigt worden war. Sie war anscheinend überzeugt, angesichts der bestehenden Fakten die Entlassung Fabios in kurzer Zeit erreichen zu können. Sie redete auch von Freispruch. Aber jetzt war es erst einmal wichtig, Fabio mit Kleidung zum Wechseln und lebensnotwendigen Dingen zu versorgen. Ich erfuhr, dass monatlich 3 Besuche von jeweils 1 Stunde und 20 Minuten möglich waren. Ich würde Fabio nur 4 Stunden im Monat sehen können, das war ein äußerst kurzer Zeitraum. Besuchszeiten waren der Mittwochnachmittag von 14 bis 15.20 Uhr und der Sonntagmorgen von 9.30 Uhr bis 10.50 Uhr. Um sich für einen Besuch vormerken zu lassen, musste man den für Besuche zuständigen Beamten anrufen, was nur innerhalb der festgelegten Sprechzeiten zwischen 13 und 14 Uhr und natürlich in deutscher Sprache möglich war. Ein Freund, der Deutsch sprach, erledigte diese Telefongespräche für mich. Er tat dies mit der Entschlossenheit, die nötig war, um sich nicht von den überall lauernden Hindernissen entmutigen zu lassen. Er berichtete mir jedes Mal von seinen Versuchen. 30 Anrufe in Folge, immer war die Nummer besetzt oder es klingelte bis zur automatischen Unterbrechung. Schaffte man es nicht, den Gesprächspartner zu erreichen, musste man es am nächsten Tag erneut versuchen. Schließlich erhielt ich die Bestätigung für einen Besuch am Mittwochnachmittag. Vor mir hatten ihn bereits Gabriele Heinecke, der italienische Konsul und ein deutscher Abgeordneter besucht. Der später erklärte, in Deutschland würden Menschenrechte verletzt, vor allem die von inhaftierten Personen aus dem Ausland. Es wurde immer deutlicher, dass der deutsche Staat beschlossen hatte, DemonstrantInnen aus dem Ausland hart zu bestrafen. Während die verhafteten Deutschen entlassen wurden, hatte man die Untersuchungshaft für Nichtdeutsche bis zum Prozess bestätigt. Selbst bei lächerlichen Vorwürfen gegen unbescholtene Jugendliche aus anderen Ländern der Europäischen Union. Ich lernte ein paar Personen kennen, die zu einer Gruppe von Italienern gehörten, die verhaftet worden waren, als sie auf der Straße spazieren gingen, nur weil sie Italienisch sprachen. Sie hatten gar nicht an der Demonstration teilgenommen, sie hatten nach einem Restaurant gesucht. Am Ende des G20-Gipfels hatte der erste Bürgermeister der Stadt Hamburg, Olaf Scholz, erklärt, die Verantwortlichen der Unruhen seien verhaftet worden und würden für lange Zeit im Gefängnis bleiben. Er sprach dem Einsatzleiter, Polizeidirektor Dutte, sein Vertrauen aus und bescheinigte ihm ohne den geringsten Anflug eines Zweifels, die Polizei habe sich stets korrekt verhalten. Das Urteil für die Verhafteten schien schon gesprochen. Das Buch handelt aber auch von der Kraft der Solidarität, von kritischen JournalistInnen, engagierten politischen AnwältInnen, linken Rechtshilfestrukturen und AktivistInnen, die an der Seite der Angeklagten stehen. Montag, der 16. Oktober. Ich befand mich in meinem neuen Zimmer etwas außerhalb des Stadtzentrums, ganz in der Nähe der Straße Rondenberg, wo Fabio verhaftet worden war. Für die Dauer des Prozesses wohnte ich bei einer jungen Italienerin. Der 16. Oktober war der erste Prozesstag. Es war ein Montag und Fabio befand sich schon seit Freitagmorgen in der Haftanstalt Holzenglassis, ohne Kontaktmöglichkeiten zur Außenwelt. Um zu verhindern, dass er fast eine Woche in diesem Gefängnis verbringen musste, hatte ich mich dafür eingesetzt, dass er Montagmorgen direkt aus der Untersuchungshaftanstalt Hannover-Sand zum Gericht gebracht wurde. Leider ohne Erfolg. Vor dem Gerichtsgebäude hatten Freunde und UnterstützerInnen eine Mahnwache mit gemeinsamem Frühstück organisiert. Auf ihren Spruchbändern stand Freiheit für Fabio. In den vergangenen Tagen hatte es einen Aufruf gegeben, zum Prozessauftakt zum Gericht zu kommen, sich mit Fabio solidarisch zu erklären und laut zu rufen: Danke, dass du nach Hamburg gekommen bist. Vielen gelang es, einen Platz im Gerichtssaal zu ergattern. Andere warteten auf dem Flur. Das im Stadtteil Altona liegende Amtsgericht hatte einen normalen, immer geöffneten Haupteingang ohne Metalldetektoren. Wahrscheinlich waren BesucherInnen früher nie kontrolliert worden. Jetzt hatte man am Eingang zwei kleine Tische aufgestellt, an denen Polizeibeamte standen, die den Angestellten des Gerichts zeigten, wie man Personenkontrollen durchführt. Alle Taschen mussten ausgeleert werden, auch mein kleiner Rucksack, in dem sich alles befand, was ich benötigte. Auch Wasser und etwas Essbares hatte ich mitgebracht, denn im Gerichtsgebäude gab es nicht einmal einen Getränkeautomaten. Nachdem sie alles kontrolliert hatten, ließen sie mich eintreten. Auch ein Konsulatsangestellter war gekommen, um den Prozess zu verfolgen. Fabio betrat den Gerichtssaal mit einem angedeuteten Lächeln. Nicht Arroganz war es, wie vielleicht manch einer denken mochte. Vielmehr war es die Freude, endlich ein paar lebendige Menschen zu Gesicht zu bekommen. Er lächelte weiter, sichtlich zufrieden, dass seinetwegen so viele Leute gekommen waren. Wir hatten beide keine Ahnung, wie das Verfahren ausgehen würde. Der Prozess gegen Fabio ist mit Nachricht vom 26. Februar 2017, einen Tag vor der letzten Hauptverhandlung, wegen Erkrankung der Richterin abgesetzt worden. Ob sie tatsächlich krank war oder ob es sich um taktische Flucht handelte, war jetzt unwichtig, denn es bedeutete, dass der Prozess zu Ende war. Alles würde von einem anderen Gericht neu aufgerollt werden müssen, so die Autorin. Ja, das Buch endet mit einer Nachbemerkung zur deutschen Ausgabe von Jamila in diesem Jahr 2020, in dem sie beschreibt, was und wie 3 Jahre seit Juli 2017 an Verfahren und Fahndungen im Nachgang des G20-Gipfels noch laufen. Der Massenprozess eröffnet wurde gegen die Beschuldigten im sogenannten Rondenberg-Komplex, für Fabio noch immer keine Entscheidung zugestellt wurde und alle Anzeigen gegen beteiligte Polizeibeamtinnen wegen Gewalt gegenüber DemonstrantInnen nicht gerichtlich bestraft werden und eingeleitete Ermittlungsverfahren gegen diese eingestellt wurden.
In unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas geht es heute um einen Bericht von Aegean Migrant Solidarity, Borderline Europe und Deportation Monitoring Aegean mit dem Titel Stigmatisiert, kriminalisiert, inhaftiert. der Kampf gegen vermeintliche Schleuser auf den griechischen Hotspot-Inseln. Im Folgenden hört ihr Ausschnitte aus einem Interview mit Valeria Hensel, das Radio Korax am 18. Dezember geführt hat. Valeria Hensel promoviert zur Rekonfiguration des europäischen Grenzregimes in der Ägäis und hat als Mitglied des Netzwerkes für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung KRITNET an dem Bericht mitgearbeitet.
Wir haben uns 48 Fälle angeschaut von Personen, die mit diesem Strafbestand der Beihilfe zur illegalen Einreise festgenommen wurden und verurteilt wurden. Allesamt wurden schuldig gesprochen. Und zwar funktioniert es auf den griechischen Inseln so, die sind ja direkt an der türkischen Grenze gelegen. Und da werden meistens Menschen, die ankommen, selbst als Geflüchtete in der Regel mit dem Boot, schon direkt nach der Ankunft wird versucht herauszufinden, wer hat eigentlich das Boot gesteuert. Und dann wird diese Person festgenommen. In manchen Fällen sind es sogar Leute, die einfach einen Distress Call gemacht haben, also dass sie die Küstenwache angerufen haben, weil das Boot zum Beispiel am Sinken war. Und häufig werden die dann als sogenannte Schleuser wahrgenommen und dafür vor Gericht gestellt. Und tatsächlich ist nach der Rechtslage in Griechenland, die auf EU-Recht basiert, auch allein das Steuern dieses Bootes genau die Straftat. Und wir sehen, dass es halt wahnsinnig unfaire Prozesse sind, halt eben alle 48 betroffenen Personen wurden verurteilt, saßen häufig bis zu einem Jahr davor in Untersuchungshaft, wurden häufig bei der Festnahme auch misshandelt. Und die Prozesse dauern wirklich nur 27 Minuten im Durchschnitt, haben wir errechnet bei allen 48 Fällen. Das heißt, es wird eigentlich nicht recherchiert. Manchmal sagt nur ein Küstenwächter, der vor einem Jahr dabei war, ja, die Person ist schuldig. Und es führt dann zu einer Verurteilung von durchschnittlich 48 Jahren, was so ein bisschen in diesem griechischen Recht liegt. Da wird immer hochgerechnet, je nachdem, wie viele Personen transportiert wurden und so weiter, wie viele Jahre Gefängnis darauf stehen. Und zu Geldstrafen von fast 400.000 Euro. Und am Ende wird das dann runtergerechnet auf 25 Jahre Gefängnis. Genau, es ist halt einfach eine extreme Verurteilung von Menschen, die in der Regel eigentlich selbst Geflüchtete sind, die Asyl suchen wollen und halt in diese Situation kommen, dass sie aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel weil sie die Überfahrt sonst nicht finanzieren können, halt einfach an dieser Lenkpinne des Bootes sitzen. Ja, wir haben die Person halt getroffen viel, also zum Beispiel versucht sie im Gefängnis zu besuchen, mit AnwältInnen zu kommunizieren und es gibt auch einige ganz wenige Fälle, wo Leute freigelassen wurden, mit denen wir in Kontakt sind. Und haben wir versucht, sie telefonisch im Gefängnis zu erreichen und halt die Prozesse begleitet. Das heißt also im Gerichtssaal gesessen. Und bei unterschiedlichen Personen haben wir natürlich unterschiedlich viele schlechte oder gute Möglichkeiten, in Kontakt zu treten, weil das Problem ist halt, dass die Menschen ja von der Sekunde der Ankunft festgenommen werden und dann erstmal im Gefängnis verschwinden und überhaupt nicht wissen, was eigentlich mit ihnen passiert und warum. Und darum ist es auch so schwierig, sie zu finden, weil man halt auch in Gefängnis nicht reinkommt und auch erstmal nicht weiß, wer eigentlich betroffen ist. Und darum haben wir jetzt versucht, Leute ausfindig zu machen, aber es ist nach wie vor ziemlich schwierig. Ja, in der Tat sind Menschen, die aufgrund von Straftaten, die rund um Beihilfe zur illegalen Einreise, da gibt es auch noch sowas wie Gefährdung von Menschenleben, was mit aufgerechnet wird und noch andere Sachen, Widerstand und so weiter, die wegen diesen Sachen in Gefängnissen sitzen, sei es jetzt in Untersuchungshaft oder als Verurteilte, scheinen tatsächlich die zweitgrößte Gruppe von Gefängnisinsassen in Griechenland zu sein. Das heißt, es ist eine wahnsinnig große Zahl an Menschen, die auf diese Art und Weise kriminalisiert werden. Und dahinter stehen halt sehr, sehr tragische Schicksale. Und es drückt sich darin aus, der Versuch, vor allem halt auch der Europäischen Union, eben Migration einzudämmen. Also die Idee ist, die Schuldigen in Anführungsstrichen an Migration sind diejenigen, die dafür sorgen, dass Menschen überqueren können Grenzen. Und die sollen halt so hart wie irgend möglich bestraft werden. Das ist halt völlig irrational ist und auch überhaupt nichts daran ändert, dass Menschen weiter Grenzen überqueren werden, wenn man halt völlig random, also einfach nur jemanden herausgreift und für Jahrzehnte in Gefängnisse sperrt, weil das halt auch nicht, das funktioniert auch nicht als Abschreckung, weil auch niemand das versteht. Und das ist klar. Und genau, also das große Problem liegt eigentlich nicht nur auf der griechischen Ebene, wo wir halt sehen, okay, die griechische Justiz ist auch extrem, also die Fälle, wie gesagt, durchschnittlich 27 Minuten Verfahren, in denen meistens keine Übersetzung gibt vernünftig, in denen Leute überhaupt nicht wissen, was um sie herum passiert, häufig keine gute rechtliche Vertretung. All solche Sachen sind ein Problem, aber das größere Problem ist eigentlich, dass eben von in den EU-Verordnungen auch drinsteckt. Also es gibt dieses Facilitators Package, das ist ein Gesetzespaket, und darin wird eben nicht mehr unterschieden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen sogenannten Schleusern, also Personen, die anderen helfen, Grenzen zu überqueren, und eigentlich Menschenhändlern, also Personen, die gewaltsam andere zum Beispiel entführen, die Pässe wegnehmen und zum Beispiel zu Prostitution zwingen. Das wären halt zwei total ähnliche Straftaten und darum geht man halt davon aus, okay, Leute, die Schleuser sind, sind eigentlich Menschenhändler, sind also der Inbegriff des Bösen und müssen bekämpft werden. Und was dann passiert eigentlich eben vor Ort, ist halt, dass es sich darauf verlagert, dass in der Regel Geflüchtete oder auch türkische Staatsbürger häufig, die das für ein Taschengeld übernommen haben, diese Überfahrt zu machen, auch nicht genau wissen, worauf sie sich einlassen, ja, so drastisch verurteilt werden.
Das waren Ausschnitte aus einem Interview von Radio Korax aus Halle mit Valeria Hensel zum kürzlich veröffentlichten Bericht mit dem Titel »Stigmatisiert, kriminalisiert, inhaftiert. Der Kampf gegen vermeintliche Schleuser auf den griechischen Hotspot-Inseln«. Das ganze Interview findet ihr bei freie-radios.net. Und unter can't-evict-solidarity.noblogs.org findet ihr Infos zu aktuellen, konkreten Fällen dieser Kriminalisierung, wie zum Beispiel dem von Amir und Rasuli, zu dem wir im Januar Ausbruch berichten werden.
Ja, und das war's auch schon mit unserer Ausbruchssendung vom 27. Dezember der letzten diesen Jahres 2020. Das nächste Mal hören wir uns dann am 24. Januar, und verantwortlich für die Sendung sind wie immer der Staat und die Justiz, und lasst euch nicht erwischen. Und ein schneller Veranstaltungshinweis noch: die Anti-Knast-Kundgebung, die normalerweise mal an Silvester stattfindet, ist einen Tag vorverlegt worden. Grund ist das bundesweite Versammlung- und Ansammlungsverbot. Also kommt am 30. 18 Uhr zur JVA.